Mal lassen der Dom in Köln, denn da gehört er hin. Was soll der denn woanders? Es hätte doch keinen Sinn. Wenn man den heutigen Text liest, dann bleibt nichts so, wie es ist. Es ist, als ob der Kölner Dom zum Louvre wandert und der Louvre nach Köln. Alles wird verrückt, alles wird anders. Apostelgeschichte 2, Verse 1 bis 12. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden, Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zu dem anderen: Was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen: Sie sind voll süßen Weines. Es ist schon interessant, wie säkuläre Menschen manchmal Gottes Wunder und Gottes Wirken interpretieren. Sie können das alles so schön in ihr rationalistisches Fenster einordnen und kommen dann zu Erklärungen wie: Sie sind voll süßen Weines, wobei diese Erklärung hier so ganz abartig ist und abwegig, wie der Petrus das in seiner Pfingstpredigt noch darstellen wird. Dazu hören wir mehr am nächsten Sonntag. Jetzt aber erstmal alles nach der Reihe. Das Pfingstwunder. Wir schauen uns das Pfingstwunder an als historisches Ereignis. Es ist ein historisches Ereignis, es ist gleichzeitig ein Zeichen Gottes und es ist gleichzeitig der Markstein, der Beginn eines neuen geistlichen Zeitalters. Zuerst das historische Ereignis. Was passierte da empirisch? Es gab ein Brausen, ein Getöse, sagt der Text, wie von einem gewaltigen, dahinfahrenden Wind. Interessant, es ist wie von einem Wind. Es war kein Wind, es war ein Brausen, es war ein Getöse, es war etwas zu hören. Es konnte gehört werden, akustisch wahrnehmbar. Ein Brausen. Der Wind wird hier übrigens mit Pneuma übersetzt im Griechischen. Das heißt Wind und Geist. Das ist interessant. Dann haben wir nicht nur das Brausen, sondern dann haben wir auch etwas, was man sehen kann. Nicht nur etwas, was man hören kann, auch etwas, was zu sehen ist. Erscheinungen wie von Zungen, Zungen wie aus Feuer, setzen sich auf die Jünger nieder. Vorher zerteilen sie sich noch und auf jeden der Jünger setzt sich ein Teil einer feurigen Zunge. Es heißt auch hier, es war wie von Feuer. Die Zungen waren nicht aus Feuer, sie waren wie von Feuer. Man merkt also hier, wie es schwierig ist, das zu beschreiben, aber da war etwas zu sehen. Und dann war noch etwas zu hören. Auf einmal begannen die Jünger, auf die sich die Zungen gesetzt hatten, in anderen Sprachen zu sprechen. Das war hörbar vor allen Dingen, das war aber auch sichtbar. Das Pfingstwunder, ein historisches Ereignis. Auf die Sprachen kommen wir natürlich nachher noch zu sprechen, auf das Feuer auch und auf das Brausen auch. Aber was hier geschieht, ist etwas Wunderbares. Gott lässt sich erkennen und erfahren. Er macht das so, dass er wahrnehmbar wird. In diesem Falle mit den Augen und mit den Ohren. Gottes Wirken wird erkennbar und wahrnehmbar. Er erweist sich hier wieder als ein Gott der Geschichte und der Geschichte macht und der Geschichte schreibt und der Heilsgeschichte fortschreibt. Und deshalb kommt hier so mit dieser Macht. Gleichzeitig sind diese historisch verbrieften Ereignisse, die hörbar waren und sichtbar waren, auch Zeichen. Zunächst einmal das Brausen. Könnt ihr das Bild sehen? Zunächst einmal das Brausen. Das Brausen, der gewaltige Wind, ein Zeichen für die Kraft des Geistes, für die Macht Gottes, für die Dynamik Gottes. Gott setzt etwas in Bewegung. Wir haben hier noch ein Bild. Gott ist dynamisch, Gott setzt etwas in Bewegung, er ist kräftig, er ist stark, er hat Macht, er kommt mit Getöse, er kommt mit einem Brausen, er kommt nicht wie in 1. Könige 19 in einem sanften Säuseln. Er kommt hier hörbar mit großer Macht, weil hier etwas ganz Neues passiert, weil hier Heilsgeschichte geschrieben wird, ein Pflock der Heilsgeschichte wird eingerammt in die Gemeinde in Jerusalem hier noch. Etwas ganz Neues geschieht. Gott kommt mit Macht. Und das wünschen wir uns auch für uns. Gott schenkt ein dynamisches Leben. Der Heilige Geist schenkt ein dynamisches christliches, geistliches Leben. Das heißt, wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Gott verwandelt uns. Gott arbeitet an uns. Wir lesen das in 2. Korinther 3, 18, wo es heißt, dass wir umgestaltet werden in sein Bild. Wir lesen das in Römer 2, in Form eines Gebotes, lasst euch verwandeln. Lasst euch verwandeln zu seinem Wesen, heißt es da. Und lasst euch umwandeln in eurem Wesen. Im 2. Petrus, da heißt es, wachset in der Erkenntnis und in der Gnade Christi. In vielen anderen Briefen des Paulus lesen wir davon, auch davon, was Johannes sagt, Johannes der Täufer. Er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Christ sein, christliches Leben, das ist etwas Dynamisches, das ist nicht etwas Statisches. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Und das ist dem Heiligen Geist, das ist Gott, das ist Jesus Christus in uns zu verdanken. Das ist seine Macht, die da wirksam ist. Er macht unser Leben als Christen dynamisch. Das nächste sind die Zungen. Zungen wie von Feuer, heißt es da. Die Zungen sind zunächst einmal ein Symbol für Sprache. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Zum anderen aber sieht man die feurigen Zungen oder die Zungen, die so aussehen wie Feuer. Feuer ist natürlich auf der einen Seite ein Symbol, ein Zeichen für einen brennenden, feurigen Geist. Aber andererseits auch für die Gegenwart Gottes. Das sehen wir hier, das ist ein Bild aus einem Film. Der brennende Dornbusch, als Gott Mose begegnet, da schien der Dornbusch zu brennen, aber er verbrannte nicht. Gott war da, er redete zu Mose, tritt nicht näher heran, denn hier ist heiliges Land. Wir sehen das auch bei der Stiftshütte. Bei Nacht war Feuer in der Stiftshütte, ein Zeichen für die Gegenwart und Anwesenheit Gottes. Wir sehen das am Berg Sinai, bei der Gesetzgebung. Der Herr stieg im Feuer auf den Berg Sinai herab. Da, wo Feuer ist in der Schrift, da ist oft auch Gott genau gegenwärtig. Das Feuer des Geistes. Gott ist unter uns gegenwärtig. Gott wohnt unter uns und er wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Und wir dürfen dieses heilige Land betreten, ohne zu sterben. Wir haben heute, als wir hier reinkamen, ich meine jetzt nicht das Gebäude der Gemeinde, wir haben heiliges Land betreten. Wir sind zusammengekommen im Namen Jesu Christi und das bedeutet, dass er mitten unter uns ist, wie auch der Heilige Geist. Wir dürfen uns ihm nahen, weil er nahe ist. Er ist nicht ein Gott, der oben irgendwo steht und uns beobachtet und sagt, so jetzt wollen wir mal sehen, was die machen. Der uns aus der Ferne besieht. Er ist mitten unter uns, er ist ein gegenwärtiger Gott und er ist ein feuriger Gott, er ist ein brennender Gott und er möchte, dass unsere Herzen brennen. Und das wirkt der Heilige Geist und das wirkt Jesus in uns. Ein drittes Zeichen. Die anderen Sprachen. Warum müssen wir Französisch, Englisch, Latein, Griechisch, was auch immer, warum müssen wir Fremdsprachen lernen? Wieso? Nun, die Bibel erklärt es uns im Turmbau zu Babel. Da erklärt sie uns, die Menschen wollten sich einen Namen machen und einen Turm bauen, der bis in den Himmel reichte. Das wusste Gott zu verhindern. Sie hatten Angst davor, zerstreut zu werden, aber Gott wusste, die Menschen, die auf einem schlechten Weg waren, auf einem fatalen Weg von Gott weg, die durften nicht noch mächtiger werden. Und da hat er sie zerstreut und hat ihre Sprache verwirrt. Liebe Gemeinde, was hier passiert, ist für einen Moment lang die Umkehr der Sprachverwirrung. Was passiert da? Die Jünger, auf die sich die Zungen setzten, begannen, in anderen Sprachen zu sprechen. Ich sage mal ganz klar, das waren keine Geistsprachen. Das waren keine künstlichen Sprachen. Das war nicht Esperanto. Das waren keine ekstatischen Äußerungen. Wenn man hier im Text schaut, dann steht da Dialekto. Und das waren tatsächlich existierende Sprachen der damaligen Zeit. Die konnten sie auf einmal sprechen, diese Galiläer, obwohl sie sie nie gelernt hatten. Und interessant ist hier, dass da steht, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Der Geist machte das, dass sie auf einmal in tatsächlich existierenden Fremdsprachen redeten. Und dann diejenigen, die gekommen waren, aus den verschiedensten Völkern, konnten sie verstehen. Das waren alles Juden, die da übrigens zusammenkamen, zumindest die allermeisten, die verstreut lebten unter allen Völkern. Da war die ganze bekannte damalige Welt zusammen. Hier die Bibel sagt uns, wo steht's? Ja, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Also es Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Mit der heutigen Geografie gesprochen, da waren Juden aus Iran, aus Irak, aus Ägypten, aus der Türkei, aus Israel, aus Kreta, aus Rom, aus Arabien und so weiter und so fort. Die kamen da alle zusammen und sie hörten die Jünger in ihren eigenen Sprachen sprechen. Und tatsächlich, die Jünger sprachen auch in deren Sprachen. Das war hier das Sprachwunder. Was sagt uns das? Wer hat denn hier eigentlich geredet? Die Bibel sagt es uns sehr deutlich. Und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Gott redet hier. Er benutzt die Jünger als Sprachrohr, aber Gott spricht. Liebe Gemeinde, was ist das für ein Vorrecht, dass wir Gott verstehen dürfen? Gott macht sich verständlich hier. Ich glaube, es ist uns oft gar nicht so bewusst mehr, dass wir ohne den Heiligen Geist, ohne dass Gott hier Kommunikation mit uns macht, wir könnten sein Wort nicht verstehen. Die Bibel wäre für uns ein schönes Buch mit Geschichten. Die Bibel wäre für uns vielleicht sogar ein Märchenbuch. Wir würden offenen Auges und offenen Mundes dastehen, wenn wir das Evangelium hörten, aber wir würden es nicht begreifen. Wie oft habe ich das Evangelium gehört, bevor ich zum Glauben kam und habe nichts verstanden? Wie oft habe ich, als ich damals noch bei den Navigatoren war, einer christlichen Studentenmission, und wir waren gut trainiert in Gesprächsführung, gedacht, oh, den haben wir aber jetzt gut in die Enge getrieben. Den haben wir aber argumentativ schachmatt gesetzt. Wir merken mussten, dass der überhaupt nichts verstanden hatte. Liebe Freunde, wir verstehen nichts aus der Schrift, ohne dass Gott sich verständlich macht. Gott kommuniziert hier mit uns. Das ist ein Wunder der Sprache. Geistliche Kommunikation wird möglich. Und kann das auch hier mal zeigen. Oh, das ist schon eine Zusammenfassung. Gehen wir mal wieder zurück. Noch etwas wird hier auch deutlich. Wir haben alle, die wir den Geist haben, das heißt alle, die an Jesus Christus glauben, alle, in deren Herzen Jesus wohnt, wir haben alle eine gemeinsame Sprache. Ich rede nicht vom Zungenreden. Ich rede von einer anderen Sprache. Weil wir einander verstehen dürfen durch die Gnade Gottes, wenn wir beten. Weil wir einander verstehen dürfen, wenn wir von Versöhnung und Erlösung und Sünde und Errettung sprechen. Wenn wir einander verstehen dürfen, wenn wir uns seelsorgerlich helfen und füreinander beten, wenn wir einander verstehen dürfen, wenn wir uns das Evangelium gegenseitig bekräftigen, all dies, wenn wir verstehen dürfen, wie Gott uns führt, wenn wir verstehen dürfen, wie Gott mit uns redet, wir haben alle in diesem Sinn eine gemeinsame Sprache. Und liebe Gemeinde, das stützt und das hält Gemeinde zusammen. Fasse zusammen diesen Aspekt. Gott schenkt uns durch seinen Geist ein dynamisches Leben. Du darfst damit rechnen, der Geist verändert dein Leben. Der Dom bleibt nicht in Köln. Und du darfst mit seiner beständigen Gegenwart rechnen und darauf trauen. Du kannst mit ihm reden. Das ist nichts Selbstverständliches. Er ist da, er ist hier, du musst ihn nicht suchen. Seine beständige Gegenwart im Feuer des Geistes. Und wir dürfen seine Sprache verstehen, wie eben schon erläutert. Und wir haben eine gemeinsame geistliche Sprache. Das Pfingstwunder, drittens, wir haben geredet über das Pfingstwunder als ein historisches Ereignis, über das Pfingstwunder als ein Zeichen und jetzt das Pfingstwunder als der Beginn eines neuen Zeitalters, eines geistlichen Zeitalters. Es ist das Zeitalter der Gemeinde. Gemeinde gab es vorher nicht. Es ist das Zeitalter des Geistes, könnte man auch sagen. Man könnte auch sagen, es ist das Zeitalter der Gnade. Das hat aber schon mit Jesus Christus begonnen. Wir lesen das im Johannes 1. Das Gesetz ist durch Mose geworden. Gnade und Wahrheit aber durch Jesus Christus. Und hier setzt Jesus Christus dem Ganzen ein i-Tüpfelchen aus, indem er uns den Geist sendet, wie er das versprochen hat. Ich frage euch, was ist hier neu? Was ist denn eigentlich neu? Ich habe das in 4 Fragen formuliert. Was ist hier neu? Dass der Heilige Geist auf Menschen herabkommt, ist das neu? Das ist nicht neu, nein. Auf so viele Menschen kam der Heilige Geist herab, auch im Alten Testament. Wir lesen das von David, wir lesen das von Gideon, wir lesen das von Saul, wir lesen das von Simson. Wir lesen das sogar von den Handwerkern, die am Tempel und an der Bundeslade arbeiteten. Auf sie kam der Heilige Geist herab und gab ihnen ganz besondere Segnung und Kraft für das, was sie tun sollten. Der Heilige Geist kommt herab auf Menschen, kam herab, immer schon auf Menschen zu einem ganz bestimmten Zweck. Das ist nicht neu. Ist neu, dass der Heilige Geist ins Innere eines Menschen eintritt? Ins Herz eines Menschen? Ist das neu? Auch das ist nicht neu. Wir haben eben in der Lesung gehört, der Heilige Geist ruhte auf Elia. Wir lesen es noch etwas expliziter bei Josua. In ihm war der Heilige Geist. Wir lesen es von Daniel. In ihm war der Geist. Wir lesen es von Josef. In ihm war der Geist. Und in manchen anderen sicher auch noch, wozu uns die Bibel das nicht so explizit sagt wie in diesen drei Fällen oder vier. Nein, das ist auch nicht neu, dass der Heilige Geist ins Innere eines Menschen eintritt oder dass ein Mensch, dass der Geist in einem Menschen ist. Das Nächste. Ist das neu, dass der Heilige Geist dauerhaft bei Menschen einzieht? Das glauben die meisten. Und ich sage mal, ich möchte es offen lassen, weil ich persönlich jetzt, aber vielleicht könnt ihr mir nachher helfen, nur eine Stelle in der Bibel kenne, von der ich meine, dass da gesagt wird, dass tatsächlich in einem Menschen der Heilige Geist dauerhaft war. Ich rede nicht von Jesus. Er war ja Mensch und Gott. Wir lesen das von Johannes dem Täufer. Der Geist war in ihm von Mutterleibe an. Und die Bibel erzählt uns nicht, dass der Geist ihn jemals verlassen hätte. Vielleicht hat er das, wir wissen das nicht. Aber da an dieser Stelle heißt es, von Mutterleibe an war der Heilige Geist in ihm, auf ihm, bei ihm. Das muss also auch nicht so ganz neu sein. Aber das Vierte, was jetzt kommt, das ist wirklich neu. Das hat es vorher nicht gegeben. Gott hat den Heiligen Geist immer ganz bestimmten Menschen zu ganz bestimmten Zwecken, mit ganz bestimmten Berufungen geschenkt, zur ganz bestimmten Stärkung. Der normale Israelit, so habe ich das mal gelesen, der normale Israelit kannte den innewohnenden Geist nicht. Das war ihm etwas Fremdes. Er kannte das nicht. Er erlebte das nicht, er erfuhr das nicht. Vielleicht erfuhr es durch David oder durch Mose oder durch David und Saul, aber nicht am eigenen Leib. Hier passiert das, wovon wir nächsten Sonntag auch noch hören werden, was in Joel vorhergesagt ist. Der Geist kommt auf alles Fleisch. Auf alle Menschen kommt der Heilige Geist herab, auf alle Menschen, die glauben, auf alle Menschen, die Ja zu Jesus sagen, die ihn anrufen, auf alle diese Menschen kommt der Geist herab, auf alle Arten von Menschen. Da ist nicht mehr Heide oder Jude. Unabhängig von der Position in der Gesellschaft, unabhängig von der Funktion in der Gesellschaft, unabhängig von der Funktion in der Gemeinde, unabhängig ob arm oder reich, unabhängig vom Geschlecht, ob Mann oder Frau, unabhängig ob groß oder klein, auf alle Arten von Menschen kommt der Heilige Geist herab und macht in ihnen Wohnung, die da glauben an den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das begründet Gemeinde. Da ist kein Unterschied mehr in dieser Hinsicht. Das hält Gemeinde zusammen. Das lässt Gemeinde wachsen. Das rüstet Gemeinde zu. Und damit entsteht Gemeinde. Der Heilige Geist in uns. Ich werde nachher noch ein wenig dazu sagen, was das für Konsequenzen hat. Aber jetzt erstmal zum zweiten Teil und letzten Teil, der ist etwas kürzer. Hier in unserem Text erfahren wir auch, was der Heilige Geist tut. Wir können nicht, also ich kann ja unmöglich über alles predigen, was der Heilige Geist wirkt. Das wäre eine Predigtreihe zumindest für ein Jahr. Aber über ganz bestimmte Dinge, die hier im Text angesprochen werden, kann ich sprechen. Der erste Begriff ist allerdings nicht wörtlich im Text, aber er muss unbedingt erwähnt werden, sonst kann ich über den zweiten Begriff nicht sprechen. Der Heilige Geist wohnt, der Heilige Geist erfüllt und der Heilige Geist befähigt. Der Heilige Geist wohnt. Das ist ein schöner Vers. Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Liebe Freunde, liebe Gemeinde, der Heilige Geist will nicht einziehen als Mieter. Er will nicht einziehen vorübergehend als Pächter. Er will einziehen als Eigentümer, als Besitzer und Eigentümer. Und er möchte nicht in eine Kammer gesteckt werden, in ein kleines Zimmerchen deines Herzens. Er möchte die Wohnung in Besitz nehmen. Er möchte tapezieren, er möchte die Teppiche aussuchen, er möchte die Wohnung einrichten, wie das ihm gefällt. Er möchte wirklich wohnen, sodass er sich wohlfühlt. Als wir umzogen nach Lannesdorf in unsere jetzige Eigentumswohnung, da sind Helen und ich, meine Frau und ich, übereingekommen, sie darf das die Wohnung einrichten. Ich rede nicht rein. Ich meine, ich kann das auch nicht so gut, aber trotzdem hätte ich immer reingeredet. Gerne hätte ich reingeredet. Und vieles, was sie mir erzählte, dachte ich, ich habe versprochen, nichts zu sagen. Und ich dachte, das wird mir nicht gefallen. Ach, da hatte sie Sachen vor. Und dann hat sie die Wohnung tatsächlich dann so eingerichtet, wie sie das fand. Ja, Rainer, findest du es gut? Gut. Wie sie das fand. Und ich muss sagen, ich fand es wunderbar. So ist das, wenn wir Gott unsere Wohnung einrichten lassen. Ich darf euch sagen, ihr findet es wunderbar. Das ist eine Gnade. Umso reicher ist die Gnade, die er gibt. Gott will diese Wohnung einrichten. Er möchte da niemand anderen reinhaben. Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Lasst ihn das tun. Ihr könnt dafür beten. Wir können dafür beten. Wir können uns danach ausstrecken. Der Geist tut das. Christus in uns tut das. Er möchte das tun. Und das wird Gnade sein. Und das wird Segen sein. Der Heilige Geist wohnt. Der Heilige Geist erfüllt. Es gibt einen Unterschied zwischen der Heilige Geist wohnt und der Heilige Geist erfüllt. Der Heilige Geist wohnt in allen Christen dauerhaft. Er will nicht mehr ausziehen. Er verlässt die Wohnung nicht. Das ist seine Wohnung. Das ist ein Unterschied aber zu der Heilige Geist erfüllt. Das Erfüllen kann nur bei Christen passieren, aber es passiert zeitweise. In unterschiedlichem Maße, in unterschiedlicher Intensität, auf unterschiedliche Weise, zu unterschiedlichen Gelegenheiten, zu unterschiedlichen Zwecken, mit unterschiedlichen Berufungen, zeitweise, mehr oder weniger Dauer, mehr oder weniger lang. Das wird hier sehr deutlich in den beiden Versen aus Apostelgeschichte. Die Jünger aber wurden voll Freude und Heiligen Geistes. Wieso? Die hatten doch schon den Heiligen Geist. Ja, der Heilige Geist wohnte schon in ihnen, aber sie waren noch nicht richtig erfüllt von ihm. Beziehungsweise in dem Moment waren sie es nicht. Aber jetzt wurden sie voll Freude und Heiligen Geistes. Was war passiert, dass sie so voll Freude und Heiligen Geistes wurden? Naja, sie hatten das Evangelium den Heiden gebracht und die Heiden haben gejubelt. Und sie hatten das Evangelium den Juden gebracht und sie waren verfolgt worden. Nicht von allen. Und dann heißt es einfach im Anschluss daran, und sie wurden voll Freude und Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 4, da heißt es, und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Ja, da waren die Jünger versammelt. Die hatten schon alle den Heiligen Geist innewohnend. Aber dann wurden sie vom Heiligen Geist erfüllt. Es ist interessant, was hier steht. Und als sie gebetet hatten. Ich bin hier fernab davon, ein Rezept zu geben, wie kann man vom Heiligen Geist erfüllt werden. Vielleicht können einige damit nichts anfangen, mit diesem Begriff erfüllt werden. Wenn der Heilige Geist dir besondere Kraft für etwas schenkt, wenn der Heilige Geist dir besonderen Trost gibt, wenn Gott, wenn Jesus die besondere Stärke in einer Situation gibt, in einer Notlage, wenn Gott dir im Alltag plötzlich Freude schenkt über ihn. Wenn Gott dir plötzlich hilft, einem anderen etwas aufzuzeigen aus dem Evangelium. Wenn du einfach manchmal, ja ich sag mal, den Wunsch und die Sehnsucht hast, ihn zu loben. Wenn du diese Sehnsucht spürst. Und all das, das ist alles erfüllt mit dem Heiligen Geist. Alles das bedeutet Erfüllung und noch viel mehr mit dem Heiligen Geist. Wenn du, hier ist es so, dass sie mit Freimut das Wort Gottes redeten. Als sie gebetet hatten. Liebe Freunde, lasst mich eins sagen. Eine geisterfüllte Gemeinde ist eine betende Gemeinde. Ein geisterfüllter Mensch ist ein betender Mensch. Und ein betender Mensch und eine betende Gemeinde ist auch in der Regel eine geisterfüllte Gemeinde. Am Freitag ist Gebetsabend. Ich bin fernab davon, für eine Veranstaltung Werbung zu machen. Aber ich möchte gerne sagen, dass Gebet segensreich ist. Egal, wo du das tust und mit wem. Die Jünger aber wurden voll Freude und Heiligen Geistes. Und als sie gebetet hatten, wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Sucht doch einfach die Nähe Gottes. Ich glaube, das ist die wichtigste Voraussetzung, um vom Heiligen Geist auch als Christ erfüllt zu werden. Aber Gott ist souverän. Er schenkt, wo er will und wann er will. Letztens, der Heilige Geist befähigt. Er hat hier den Jüngern geholfen, er hat hier auf die Jünger eingewirkt und hat ihnen ermöglicht, er hat sie befähigt, in anderen Sprachen zu reden. Aber das ist nicht das Einzige, wozu der Heilige Geist befähigt. Viele kennen sicher diese Verse, die hier in der Projektion erscheinen, jedem aber wird das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Liebe Gemeinde, wir alle, die wir den Geist haben, wir alle, die wir mit Christus unterwegs sind, wir alle in deren Herzen Jesus wohnt, wir alle haben erhalten eine geistliche Gabe. Ich habe unterschiedlich groß, von unterschiedlichster Art. Aber es ist eine geistliche Gabe. Es ist eine Gabe von Gott. Es ist eine Gabe von oben. Es ist eine Gabe vom Himmel. Es ist eine nicht irdische Gabe. Alle. Es ist keine natürliche Gabe. Es ist eine himmlische Gabe. Wohl aber kann Gott natürliche Gaben veredeln. Er tut das durch den Geist. Liebe Freunde, Gott beruft niemanden zu einem Pastor oder zu einem Gemeindeleiter oder zu einem Kindergottesdienstmitarbeiter oder was weiß ich, zu einem Diakon, nur aufgrund einer natürlichen Gabe. Das passiert nicht. Wenn wir das als Gemeinde tun, jemanden zu berufen aufgrund nur einer natürlichen Gabe, dann handeln wir nicht im Sinne der Schrift. Nur, dass ihr das gut versteht. Natürliche Gaben braucht Gott in großem Maße. Aber er veredelt sie, er heiligt sie, er stärkt sie. Ich denke wieder an die Handwerker, die an der Bundeslade arbeiteten, an die Handwerker, die am Bau des Tempels arbeiteten. Sie hatten Fähigkeiten. Sonst wären sie keine Handwerker gewesen, die am Tempel gearbeitet hätten. Das reichte aber nicht. Gott gab ihnen Heiligen Geist. Er veredelte ihre Gaben. Er besagt ihnen besondere Geschicklichkeit und besonderen Segen vielleicht damit zusammen. Gott braucht unsere natürlichen Gaben. Aber er will sie veredeln. Er will sie heiligen. Er will sie in Geist tauchen. Und Gott benutzt unsere geistlichen Gaben, die er uns geschenkt hat. Liebe Freunde, das auch stärkt und begründet und manifestiert Gemeinde. Niemand von uns ist ein Zuschauer. Niemand von uns ist ein Beobachter. Niemand von uns sitzt hier und denkt, ich schaue mir das von außen an. Niemand, der den Heiligen Geist hat. Niemand, der an Jesus glaubt, denn das ist Gemeinde. Gemeinde besteht aus allen Menschen, die an Jesus glauben und in denen der Geist Gottes wohnt. So ist Gemeinde definiert. Und Gott hat uns diese Gaben nicht gegeben, damit wir sie irgendwo abstellen im Kämmerlein, oder uns irgendwo in der Ecke freuen, hurra, Gott hat mir eine Gabe gegeben. Sondern er möchte, dass sie zum allgemeinen Nutzen eingesetzt wird. Zum Nutzen der Gemeinde. Das ist seine Vorstellung, seine Gottesidee von Gemeinde. Alle kommen zusammen und wirken zusammen und erbauen sich im Heiligen Geist zusammen, ermahnen sich, ermutigen sich. Ein jeder kann beitragen nach dem Maße der Gabe Christi, was es auch immer sei, wie klein es auch immer sei, wie wenig, in Anführungszeichen, es ist nie wenig, es auch immer sei. Wir mögen etwas als wenig einstufen, Gott nicht. Gott tut das nicht. Der Heilige Geist, er wohnt. Der Heilige Geist, er erfüllt und der Heilige Geist, er befähigt und lässt uns damit als Gemeinde zusammenstehen, zusammenhalten, wachsen in Christus und er verhindert, dass Gemeinde dem Teufel anheimfällt. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden.